Verlag C.H. Beck. Die Leseprobe. John O'Hara. Butterfield 8. Das Mädchen, das später in New York für so großes Aufsehen sorgen sollte, erwachte an diesem Sonntag im Mai viel zu früh für die hinter ihr liegende Nacht. Hatte sie eben noch fest geschlafen, war sie nun plötzlich hellwach und geriet in Verzweiflung. Es war jene Form von Depression, die sie vielleicht schon 2000 Mal erlebt hatte, weil ein Kalenderjahr aus 365 Tagen besteht. Üblicherweise war der Grund für ihre Verzweiflung Reue, und zwar zweierlei Art. Reue, weil sie wusste, dass alles, was sie von nun an tun würde, auch nicht besser sein würde. Die eigentlichen Ursachen dieser Minuten aus Schrecken und Einsamkeit waren nicht immer die Worte oder Taten, die Ursachen zu sein schienen. In diesem Jahr hatte sie es nun schon sehr weit gebracht. Sie hatte es so weit gebracht, dass sie wusste, dass alles, was sie in der vergangenen Nacht getan oder gesagt hatte, nicht für sich allein stand. Ihr Verhalten in einer x-beliebigen Nacht zuvor, das sie sonst für die Verzweiflung eines x-beliebigen Tages verantwortlich zu machen pflegte, war häufig schlecht, aber häufig auch nicht schlecht genug, um diese abgrundtiefe Verzweiflung auszulösen. Ihr dämmerte, wenn auch nur vage, und auch erst nachdem sie die übliche Unehrlichkeit gegen sich selbst zurückgewonnen hatte, dass Verzweiflung ihr zur Gewohnheit geworden war. Mit echter Depression hatte das nichts mehr zu tun, weil sich inzwischen ihre Gewohnheit verhärtet hatte, den wahren, entscheidenden Grund aller Verzweiflung ihres gesamten Lebens einfach zu ignorieren. Es gab tatsächlich einen Grund. Aber in der Hoffnung, ihn zu verdrängen, um sich von ihm zu befreien, hatte sie sich seit Jahren dagegen verhärtet, über den Grund nachzudenken. Und so kamen dann diese Morgen, manchmal auch Nachmittage, an denen sie deprimiert erwachte und sich fragte, was sie gestern vorm Schlafengehen angestellt hatte, dass sie derart vorm Heute erschrak. Wenn sie sich dann erinnerte, dachte sie für einen Bruchteil des Bruchteils einer Sekunde, »Oh ja, jetzt weiß ich's wieder«, und legte sich eine Erklärung für die Erinnerung daran zurecht, sich offenbar wieder einmal etwas Schlimmes geleistet zu haben. Dem folgte dann ein Schwall stummer Flüche und Schreie und geflüsterter übler Selbstbeschimpfungen. Während dieser wüsten Selbstbezichtigungsorgien ließ sie keins der ihr bekannten Schimpfwörter aus. Sie flüsterte immer wieder Dinge vor sich hin, die Männer zu anderen Männern sagen, wenn sie sich gegenseitig zum Töten anstacheln. Nach einer Weile war sie physisch so erschöpft, dass sie in einen Zustand schwachen Widerstands verfiel, wenn auch nicht so schwach, dass er auf andere schwach gewirkt hätte. Anderen gegenüber bot sie noch Widerstand. Aber sie wusste, dass es so weitergehen würde, man macht ja einfach immer so weiter. Zum Beispiel steht man auf und zieht sich an. An diesem Sonntagmorgen leistete sie sich etwas, was sie sich oft leistete und was ihr sogar ein bisschen Spaß machte. Das Verschlussband des Pyjamas, den sie trug, hatte sich in der Nacht gelöst. Sie öffnete den Pyjama, lachte und sagte zu sich selbst, »Ich frag mich, wo er wohl steckt.« Sie stieg aus dem Bett und drückte sich den Pyjama an den Körper. Sie schwankte, ihr Körper war noch ziemlich betrunken, und ging durch die ganze Wohnung, konnte ihn aber nirgends finden. Es war eine riesige Wohnung. Es gab da ein großes Zimmer mit einem Konzertflügel und einer Menge massiver Familienmöbel. Und in einer Zimmerecke, in der auch ein Bücherregal stand, hingen viele vergrößerte Schnappschüsse von Männern und Frauen und Jungen und Mädchen, die auf Pferden saßen oder neben gesattelten Pferden standen. Ein Schnappschuss zeigte ein Mädchen in einer Tandemkutsche mit einem eingeschirrten Pferd. Aber wenn man genauer hinsah, konnte man noch eine Trense erkennen, die wahrscheinlich ein Stallbursche hielt, der auf dem Bild nicht zu sehen war. Es gab auch ein paar Preisschleifen in Bilderrahmen, blaue Bänder von einer Messe in Connecticut. Ein paar Bilder von Yachten, die sich jedoch, hätte das Mädchen sie genauer betrachtet, lediglich als verschiedene Aufnahmen des gleichen Boots erwiesen hätten, einer Sound Interclub-Yacht nämlich. Das Bild eines Achterruderboots, bemannt, und das Bild eines Ruderers, der eine Trophäe hochhielt. Dieses Bild sah sie sich sehr genau an. Sein Haar war kurz geschnitten, er trug kurze, dicke Wollsocken, ein am Kragen dreifach geknöpftes Baumwollhemd mit einem kleinen eingestickten Buchstaben über der Herzgegend, und die kurze Hose war genau in der Mitte ausgebeult, was von dem Sportsuspensorium kam und dem, was darin steckte. Sie wunderte sich, dass er so ein Foto in diesem Zimmer aufhing, wo heranwachsende Mädchen es doch sehen mussten. Aber auf dem Bild würden sie ihn nur erkennen, wenn ihnen jemand sagt, wer das ist. Es gab auch ein Speisezimmer, das fast so groß wie das erste Zimmer war. Das Zimmer ließ sie an Braten mit dicker Soße denken. Neben dem Zimmer, in dem sie geschlafen hatte, gab es noch vier weitere Zimmer. Zwei waren Mädchenschlafzimmer, das dritte war ein Dienstbotenzimmer und das vierte das Schlafzimmer einer Frau. Dort hielt sie sich länger auf.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.